Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Denkfabrik Medizin. Wir beiden, Ingo und ich, sitzen hier wieder zusammen. Hallo Ingo.
Hallo Andreas.
Ich hoffe, du hattest eine gute Woche.
Ja, ich war immer schon ganz aufgeregt, weil du mir ja heute einen neuen Fall vorstellen wirst und auf dem Prüfstand stehe sozusagen. Vielleicht sollten wir unseren Hörern noch einmal sagen, die Fälle sind ja immer so, dass einer den Fall vorbereitet und der andere ihn nicht kennt. Das heißt, der andere ist mehr oder weniger ahnungslos, was auf ihn zukommt und muss dann sozusagen aus dem Stegreif eine Differentialdiagnose entwerfen. Und das verursacht bei mir nach all den Jahren immer noch leichte Schwitzehände.
Das geht mir ganz ähnlich. Vielleicht kann man nochmal sagen, wir geben uns immer jeweils ein Stichwort. Also schon vorab, damit man weiß, in welche Richtung kann es grob gehen. Aber mehr als ein Stichwort bekommt der andere nicht.
Kriegt man nicht, genau.
Da kann man schon mal sozusagen dann ein bisschen drüber brüten, aber es ist halt sehr, sehr allgemein.
Ja.
Ich verrate auch noch nicht das Stichwort, was ich dir heute gegeben habe, sondern fang einfach mal dann mit an, dir die Geschichte einer Patientin zu erzählen. Das ist eine Patientin, die ich persönlich gut kenne, die ich aber selber nicht behandelt habe. Aber das spielt an dieser Stelle gar keine Rolle. Das ist eine junge Dame, die ist 25 Jahre alt. Die Geschichte fängt eigentlich an, so richtig im Januar, so zum Jahreswechsel nach Weihnachten, stellt sie fest, sie ist müde, sie ist abgeschlagen und fühlt sich nicht richtig fit.
Januar 24,
also ja. Jetzt ein knappes halbes Jahr.
Aha.
So ein bisschen schleichen, nicht akut beginnen, sondern so ein bisschen so. Sie hat einen anstrengenden Beruf, den kann ich ja hier vielleicht schon mal outen. Sie ist Krankenschwester, wobei ich glaube, heute heißt das Gesundheitskrankenpfleger. Hat einen anstrengenden Job im Krankenhaus, in der Hamburger Großen Klinik, in der Hämatologie-Onkologie. Und das ist sicherlich auch sehr, sehr anstrengend. Und sie bringt es auch damit erstmal in Verbindung, dass sie sehr müde und sehr abgeschlagen ist.
Gesundheitskrankenpfleger, du hast nicht gegendert. Dafür kriegen wir jetzt bestimmt wieder Kommentare. Aber wir meinen natürlich beide Geschlechter.
Das meinen wir grundsätzlich immer. Aber
ja.
Wir
haben da keine Vorurteile. Aber wir sind halt beide aus dem Alter, wo wir jahrzehntelang nur das Generikum.
Ja, genau. Wir meinen immer beide. Und es ist völlig okay, wenn Menschen gendern. Aber wir hoffen, dass es auch okay ist, dass wir einfach in unserem Alter so weiterreden dürfen, wie wir das jetzt gerade tun. Sie ist dann in der Zeit ab Januar, das ist auch, die Abgeschlagenheit ist so groß, dass sie auch sich krankschreiben lassen muss. Sie kann gar nicht arbeiten.
Oh.
Und sie ist in der Zeit bis ungefähr März, da verändert sich was, da kommt was Neues hinzu, ist sie, ich glaube, mehrfach ein bis einmal sogar drei Wochen krankgeschrieben.
Oh, okay. Das muss man sagen, ist ja schon eine ernstzunehmende Erkrankung. Noch habe ich nicht viel in der Hand, womit ich was machen kann. Abgeschlagenheit, Leistungsverlust ist ja erstmal sehr unspezifisch, hat keine große Trennschärfe zu irgendeiner Krankheit. Es fallen einem natürlich so ein paar Sachen an. Man würde bei einer jungen Frau auch an Eisenmangel und eine Anämie zum Beispiel denken. Man würde denken, hat sie eine chronische Infektionskrankheit, also eine Tuberkulose wäre eine Möglichkeit, solche Geschichten. Man denkt natürlich auch bei jungen Frauen an Autoimmunerkrankungen, die sowas machen könnten. Also sowas wie Lupus erythematosus, obwohl das natürlich seltene Erkrankungen sind. Und ich natürlich auch voreingenommen bin, weil ich als Nephrologe viele solche Leute gesehen habe. Aber da ist es eben so, dass die Frühphase ist häufig eben Müdigkeit und Abgeschlagenheit, bevor sich spezifische Symptome entwickeln. Also ich hätte auch eine Autoimmunerkrankung im Hinterkopf.
Ja, das Ganze lief, glaube ich, dann bei Ihren Krankschreibungen beim Hausarzt in Richtung von Überlastung, Belastung im Beruf, psychosomatisch, Burnout. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf der Krankschreibung auch wirklich stand, aber sie hat das auch selber angeboten und auch vermutet. Es kommen ja häufig Patienten, die auch eine Idee haben davon, was sie denn haben und sagen, es ist im Moment wahnsinnig stressig auf der Arbeit, wir sind schlecht besetzt, was ja in den Krankenhäusern leider mittlerweile chronisch der Fall ist. Und so geht das. Aber so richtig, es wird nicht besser. Sie wird nicht, also die Fitness kommt nicht zurück, auch nicht nach der Krankschreibung. Die Kräfte werden irgendwie nicht richtig besser. Und dann passiert im März was Neues. Da arbeitet sie im Spätdienst und relativ plötzlich, hat sie Schmerzen im linken Fuß. Eher im Bereich vom oberen Sprunggelenk.
Mhm. Und ist das Gelenk auffällig? Also ist es gerötet, überwärmt? So dass man sagen könnte, das ist eine Arthritis oder ist es unauffällig?
Es ist unauffällig. Sie findet, es ist ein bisschen geschwollen. Sie hat so eine Idee von, sie hat sich vertreten. Mhm. Also irgendwie ich sag mal, das, was ich, glaube ich, etwas umgangssprachlich als umgeknickt oder irgendwie Überlastung bezeichnen würde. Aber es ist nicht rot und es ist nicht überwärmt. Also keine Arthritis.
Okay.
Eine Arthralgie.
Okay, also ich habe in meinem Kopf die chronischen Gelenkerkrankungen unterteilt in entzündlich und nicht entzündlich. Und bei entzündlich, also da würde man eben eine Überwärmung zum Beispiel sehen und eine Schwellung, Rötung. Und das geht eben dann in Richtung diese ganzen rheumatischen Erkrankungen, könnte aber auch zum Beispiel sowas Postinfektiöses sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es eher in Richtung degenerativ. Und andere, zum Beispiel so Erkrankungen wie auch Fibromyalgie, wären für mich in der Gruppe der nicht entzündlichen Gelenkerkrankungen. Manche endokrinologischen Erkrankungen sitzen auch hier. Ne? Zum Beispiel sowas wie eine Hypothyreose kann Gelenkbeschwerden machen, die keine Entzündung machen. Ne? Aber auch zum Beispiel sowas wie ein Morbus Addison, ne? Oder ein Hyperparathyroidismus wären da drin. Ne? Ist denn ihr mal Blut abgenommen worden, dass man vielleicht so ein kleines bisschen in sie reingucken kann?
Das ist zu dem Zeitpunkt nicht passiert. Ich muss dich enttäuschen. Sie ist mit diesem Problem, weil sie gedacht hat, das ist doch was irgendwie an Knochen und Gelenken. Ich gehe mal zum Orthopäden. Hatte sie irgendwie einen Kontakt und musste auch nicht so lange warten auf einen Termin. Und der Orthopäde hat gesagt, ja, glaube ich auch, das ist Überlastung. Mit was für Schuhen läufst du denn da auf Station? Der hat einen Ultraschall gemacht und hat wohl Flüssigkeit ein bisschen gesehen im Gelenk und denkt aber an eine Überlastung und schickt sie zum Kernspinn.
Wenn nichts mehr geht, geht ein Kernspinn.
Genau.
Also Flüssigkeit im Gelenk, ja, das kann natürlich auch ein Erguss bei Überlastung sein, aber das kann auch ein Zeichen von einer Synovitis, also einer Gelenkentzündung sein. Da ist jetzt was Entzündliches nicht ganz raus.
Ich kann ja mal vorlesen, ich habe den Befund vom Kernspinn. In der Beurteilung steht paraosseres Ödem der ventromedialen distalen Tibia mit subkutanem Weichteilödem und peritendinöser Reizung. Und dann steht da geringer Gelenkerguss im oberen Sprunggelenk mit geringer Synovialitis dorsolateral.
Okay, also hilft einem nicht so rasend viel weiter, aber ich finde, das Pendel schwingt ein Tickchen in Richtung Entzündung. Nicht auch, dass da der Sehnenansatz offensichtlicher mit betroffen war und sie eine Sehnenansatzentzündung mit hat. Also, wie gesagt, immer noch entzündliche Gelenkerkrankungen sind nicht raus.
Der Kollege hat gesagt, er glaubt immer noch, dass das Überlastung ist. Das Kernspinn hat nichts an seiner Auffassung geändert.
Ja.
Und er hat ihr Schmerzmedikamente gegeben.
Ibuprofen.
Ja, er hat ihr Ibuprofen oder Diclofenac, eins von beiden, hat sie bekommen.
Ja.
Und damit ist es über die nächsten Wochen so ein Tickchen besser geworden. Aber im weiteren Verlauf nehmen die Arthralgien zu. Und es nimmt nicht nur die Art, nicht nur die Schmerzen in den Gelenken nimmt zu, sondern es werden mehr Gelenke.
Ha.
Ja, sie hat jetzt die Beschwerden in beiden Sprunggelenken. Sie hat sie in beiden Hüftgelenken und im linken Ellenbogen.
Okay, also ich kann aus seiner Schilderung entnehmen, dass die Gelenke jetzt symmetrisch betroffen sind. Und das, muss man sagen, das geht hart in Richtung einer entzündlichen Systemerkrankung. Nicht da findest du eben genau dieses Muster. Ich erinnere mich immer noch, wir sind ja gerne zusammen in Boston gewesen und haben dort auch allgemeine innere Kurse gehört, wo dieser geniale Rheumatologe John Stone, hieß er, glaube ich, war. Und der hat uns doch Rheumatologie nahegebracht nach Gelenkbefall, nicht? Und hat uns doch beigebracht, sozusagen, bei welcher Erkrankung welche Gelenke befallen sind, nicht? Und dieser Vortrag ist mir immer noch, sag mal, sehr präsent. Und da kam eben vor, ein symmetrischer Gelenkbefall, vielleicht sogar, was du jetzt beschreibst, springend, dass die Gelenke so nacheinander dann betroffen sind. Das spricht sehr stark für eine rheumatische Systemerkrankung.
Ich finde es sehr schön, ich habe genau an den Vortrag auch denken müssen bei der Vorbereitung, habe da nochmal reingeguckt.
Du hast ihn? Ich habe ihn nicht gefunden.
Er ist im Buch. Also damals gab es die Skripte ja noch nicht später hat man so einen USB-Stick bekommen oder einen Download-Link dann irgendwann. Da gab es ja noch richtig so dicke Papierbände.
Ja.
Und ich sage jetzt, der Titel kommt, was er draufgeschrieben hat auf seine Titelfolie, weiß ich noch gut, dass du es nicht gesagt hast. Das sparen wir uns mal auf für ein bisschen später. Weil das wird noch eine Rolle spielen, glaube ich.
Weil ich bin extra in den Keller gewandert und habe geguckt, ob ich diese Papierbände noch habe von das ist ja bestimmt so 2010, 2012.
Ja, genau, denke ich auch.
So um den Dreh gewesen, aber ich scheine sie entsorgt zu haben.
Genau, vielleicht jetzt ist auch klar, welches Stichwort ich Ingo gesagt habe zur Vorbereitung. Ich habe gesagt Gelenkschmerzen.
Ja.
So, und dann war klar, dass du da reinguckst. Ich habe da auch reingeguckt. Also die Beschwerden nehmen zu. Es ist aber so, dass sie, also in Bezug auf die Gelenke, ein Gelenk, das Schmerzen hat, bleibt da. Also es ist nicht so, dass es dann in den Hüften ist und dann geht es wieder weg und in ein anderes Gelenk, sondern es werden mehr Gelenke.
Ja.
Beide OSG gleichzeitig mit beiden Hüften und dann noch dazu der linke Ellenbogen. Also es wird sozusagen, es nimmt zu, ohne dass es an einer anderen Stelle wieder weggeht. Dann ist in der Zeit, fällt eine Untersuchung beim Betriebsarzt, so ein Routinecheck beim Betriebsarzt. Und dort werden erhöhte Leberwerte gemessen. Gar nicht so ganz wenig. Die GPT ist das Dreifache der oberen Norm.
Also knapp 100 oder so.
Ja, etwas drüber.
Ja.
Die GOT ist diskret erhöht. Die anderen Werte sind normal. Die Nierenfunktion ist normal. Und es wird dann gemacht, was immer passiert. Bitte klären Sie das beim Hausarzt ab.
Mhm.
Da ist sie dann hingegangen. Und der hat natürlich diese Geschichte auch gehört mit den Gelenkbeschwerden und hat weitere Laboruntersuchungen veranlasst. Die Patientin hat auch gesagt, also sie ist ja nun vom Fach, sie ist Krankenschwester und hat gesagt, ob nicht mal die Rheumafaktoren gemessen werden können. Okay. Das hat der Hausarzt dann auch gemacht und ich habe jetzt hier einen Befund, Rheumafaktor ist negativ, CCP-Antikörper sind negativ und HLA-B27 ist auch negativ.
Also ich bin sehr froh, dass du mir zunächst negative Befunde gibst, weil ich würde gerne die Differentialdiagnose noch weiter eingrenzen.
Ja.
Es ist so, die Gelenke, die du beschrieben hast, sind große Gelenke. Also was wir große Gelenke nennen. Sprunggelenk, Hüfte gelten als die großen Gelenke. Und das ist nicht der typische Befall von einer rheumatoiden Arthritis. Also die Rheumafaktor CCP sind ja die markierenden Antikörper für rheumatoide Arthritis. Und das wären die kleinen Gelenke, zum Beispiel eben besonders an den Händen.
Mhm.
Das heißt, in meinen Augen sind die falschen Antikörper abgenommen worden. HLA-B27 ist ja für Morbus Bechterew kennzeichnend. Das ist eine Erkrankung, die kommt etwas häufiger bei Männern vor als bei Frauen. Das ist ja das Spannende bei diesen ganzen rheumatischen Erkrankungen, die kommen ja eigentlich deutlich häufiger bei Frauen mit wenigen Ausnahmen. Und und der Morbus Bechterew ist eine der Ausnahmen. Außerdem ist das ja eine Spondylarthropathie, also an der Wirbelsäule, an den kleinen Wirbelgelenken. Den Befall hat sie ja gar nicht. Also auch das, hätte ich gedacht, gibt mir keine zusätzliche Information, mit der ich weiterarbeiten kann. Ich wäre eher in die Richtung, also welche rheumatischen Erkrankungen gehen an die großen Gelenke? Und da fallen mir halt insbesondere die Kollagenosen ein. Also zum Beispiel Lupus erythematodes wäre eine Erkrankung, die an die großen Gelenke geht. Dazu würde eben auch sehr, sehr gut die Vorphase mit Abgeschlagenheit, Müdigkeit und so passen.
Mhm.
Das heißt, ich hätte zunächst unspezifische Entzündungszeichen abgenommen, hätte geguckt, hat sie CRP?
Das hat der Kollege auch gemacht. Ich habe erstmal die Rheumafaktoren quasi vorgespoilert. Es gibt aber aus derselben Blutuntersuchung CRP, das ist kleiner 4, das ist völlig normal, und eine Blutsenkung von 7 mm in der ersten Stunde.
Das wirft mich erheblich zurück. Weil da muss man sagen, da ist eigentlich, also ein Lupus erythematodes, zum Beispiel, also als eine aktive systemische Systemerkrankung, ist eigentlich mit einem negativen CRP fast raus. Also alle, es geht ja dann weiter mit Sjögren-Syndrom und Mixed Connective Tissue und Sklerodermie und da würdest du bei allen unspezifische Entzündungszeichen erwarten.
Dann erzähle ich dir mal was von einem neuen Symptom, was sie hat.
Ja.
Also das Ganze spielt jetzt wir sind jetzt so Ende März, Anfang April. Die Symptome werden nicht besser, die Gelenkbeschwerden, aber sie hat neue Symptome. Sie hat an den Unterschenkeln entwickelt sie etwas, ein Erythem, wo sie sagt, ich glaube, das sind infizierte Mückenstiche. Sie kriegt runde, rötliche Pusteln, die schmerzen beim Druck. Sind am Anfang ist es nur auf einer Seite und sind so ein oder zwei oder drei. Ein rotes Erythem.
Okay, und Ist es um ein Haarfollikel herum? Also, nein. Dass man sagen könnte, es ist tatsächlich Impetigo oder sowas?
Nein. Nee, es sieht, das ist sozusagen der Versuch, glaube ich, sich das zu erklären, was das sein könnte. Aber im Prinzip kommt einfach auf intakter Haut, das kommen einfach rötliche, ja, quasi subkutan gelegene Hautveränderungen zustande, rund.
Mhm. Und die sind streng an den Unterschenkeln?
Die sind streng an den Unterschenkeln und ich glaube, sie sind auch nur an der Streckseite.
Sind die schmerzhaft?
Ja.
Also sieht es aus wie ein Erythema nodosum zum Beispiel.
Hm? Also sie sagt, also das tat weh, insbesondere wenn sie draufdrückt, tut das weh.
Tut das weh. Mhm.
Und die haben zugenommen. Also am Anfang waren es so 2-3 auf einer Seite. Mhm. Im weiteren Verlauf wurden es viel mehr auf beiden Unterschenkeln.
Mhm. Schmerzhafte Erythema an den Unterschenkeln lässt mich an Erythema nodosum denken.
Ja.
Hm? Und da gibt es natürlich Erkrankungen, die auch Gelenkbeschwerden machen können. Dann geht es in Richtung Sarkoidose und Tuberkulose zum Beispiel, ne? Mhm. Wären Erkrankungen. Ne? Wobei auch da würde ich eigentlich ein bisschen Entzündungswerte erwarten. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen nochmal zurückhaltend mit, mit so einer Diagnose.
Ne? Ja, also sie hat, was dann dazu kommt, eher im Verlauf, ist eher sowas in Richtung von einer pulmonalen Symptomatik.
Ach nee, sie kriegt Husten.
Ja, Husten und so nicht richtig belastbar, wenn sie geht, was sie weniger tut, weil es echt weh tut. Die Gelenke tun immer noch ziemlich dolle weh. Richtig gut Luft bekommt sie nicht und entwickelt so ein bisschen sowas wie trockenen Husten. Mhm. Solche Symptome. Nachdem diese Unterschenkelveränderungen aufgetaucht sind, das Erythema nodosum, ich glaube, wir können das jetzt schon mal so nennen.
Gleicher Glück gehabt.
Ich führe dich ja nicht in die Irre. Bekommt sie für 3 Tage Prednisolon.
Ah, und es geht plötzlich viel besser.
Es geht plötzlich viel besser.
Mhm.
So.
Und warum nur für 3 Tage?
Ja, sie hat irgendwie gedacht, sie soll das 3 Tage nehmen und hat es dann wieder abgesetzt. War glaube ich, so eine Dosis von 20 Milligramm. Mhm. Da war plötzlich das Leben wieder schön.
Mhm.
Und dann hat sie es wieder abgesetzt und dann kam es zu so einer Art schwerem Rückfall.
Mhm.
Die Gelenkbeschwerden haben massiv zugenommen. Mhm. In kurzer Zeit. Und sie schildert das, dass sie, die Gelenkbeschwerden waren so stark, dass sie im Prinzip kaum noch zur Toilette gekommen ist in der Wohnung. Also die 2 Meter vom Schlafzimmer oder vom Wohnzimmer auf die Toilette waren eine Tortur. Und irgendwann hat ihr Freund gesagt, so kann das doch nicht weitergehen. Es muss was passieren. Also der Hausarzt hatte schon gesagt, das könnte eine rheumatologische Erkrankung sein, wir brauchen einen Rheumatologen. Und dann passiert das, was immer passiert, es dauert total lange, einen Termin beim Rheumatologen zu bekommen. Und ihre Beschwerden wurden deutlich schlechter, bevor auch nur der Rheumatologentermin in Reichweite war. Und dann sind die abends in ein Krankenhaus gefahren.
Ja.
Mhm. Und jetzt muss man sagen, dass das, was ich sehr eindrücklich fand, war, ihr Freund, ihr Lebensgefährte, hat sie die Treppe runtertragen müssen. Die war wirklich von den Gelenkbeschwerden so stark beeinträchtigt. Also die Venen, am Anfang ist sie noch sozusagen, sie sagt sozusagen, auf dem Po so ein paar Stufen runter gerutscht. Das fand er nicht erträglich und hat sie dann getragen und hat sie so ins Krankenhaus gebracht. Dann hat sie so eine kleine Schleife noch über ein kleines Krankenhaus gedreht, das gesagt hat, oh, wir brauchen eine Rheumatologie, die haben wir bei uns nicht. Und so ist sie dann in der Uniklinik gelandet.
In der Notaufnahme der Uniklinik.
Ist in der Notaufnahme der Uniklinik.
Das ist ja manchmal nicht die Rettung.
Das ist manchmal nicht die Rettung, aber ich glaube, hier war es die Rettung.
Ah, okay. Mhm.
Die Kollegen haben, glaube ich, sehr ähnlich gedacht, wie du auch schon gedacht hast. Die haben aus dem Syndrom und aus dem Erythema nodosum, pulmonale Symptomatik, hatten die einen starken Verdacht. Und das, was die gemacht haben, was glaubst du, war die Untersuchung, die auf jeden Fall bei der Aufnahme schon passiert ist?
Du kannst ja jetzt in zwei Wege gehen. Du kannst einmal einen Röntgenthorax machen, nicht? Und gucken, ob sie Lymphknoten an den Hili hat.
Mhm.
Das wäre dann, wenn das wäre, nicht, dann wäre man sich ja schon ziemlich sicher, nicht? Oder du bestimmst ein ACE.
Ja, da habe ich, also ich sag mal so, sie haben beides gemacht, aber das eine ging schneller. Das Röntgenbild, der Röntgenthorax war an dem Abend, an dem sie da ins Krankenhaus kam, noch da und da hatte sie bilateral prominente Hili,
ne? Ja. Okay. Also dann kann man ja mit einer Verdachtsdiagnose der Sarkoidose kann man ja sehr gut weiterarbeiten.
Was ist denn wir machen das ja mal gegenseitig so, dass man wahrscheinlich immer die Krankheit, über die es dann so geht, ja nochmal intensiv nachliest. Wir lesen ja beide immer gerne in Up-to-Date nach. Was ist denn Sarkoidose für eine Art von Krankheit? Kann man da, also gibt es einen beweisenden Test?
Also wissen wir ja ehrlich gesagt nicht, was das für eine Krankheit ist. Ob das, es geistert ja immer so Theorien und dass es doch noch irgendwas Infektiöses ist, nicht? Oder ob es nicht eher in den Formkreis der Autoimmunerkrankungen gerückt wird. Also ich wüsste nichts Neues, wo ich jetzt sagen könnte, ah ja, da ist letztes Jahr was erschienen, das und das ist jetzt die Ursache für Sarkoidose.
Nee, es ist weiterhin, habe ich auch so gelesen, es ist eine klinische Diagnose, es gibt keinen irgendwie spezifischen Marker, mit dem man das messen kann, sondern es ist eine klinische Diagnose, so wie wir jetzt ja auch auf dem Pfad sind.
Ja.
Also ich kann jetzt noch das ACE sagen, ja, das ACE war 79,6, das ist erhöht, wobei auch das habe ich in UpToDate gelesen, die würden in UpToDate das ACE niemals zur Diagnose bestimmen. Legen die sich sehr fest. Das solle man nicht tun, das würden sie für nicht sinnvoll halten.
Okay.
Weil das nicht sehr, das sei.
Wir lieben ja Bluttests.
Ne? Ja, wir lieben Bluttests. Aber da sagen sie hart, der habe eine total schlechte Sensitivität und Spezifität für die Diagnose.
Ja.
Bei der Verlaufskontrolle lassen sie mit sich reden. Aber für die Diagnose sei das eigentlich, ist trotzdem hier gemacht worden, aber das sei eigentlich nicht der entscheidende Punkt. Jetzt hat die Patientin, also die hat eine Sarkoidose. Sie hat sozusagen jetzt so eine spezielle Manifestationform der Sarkoidose. Ja, genau. Erzähl doch mal, du weißt, der Begriff liegt dir doch bestimmt schon auf der Zunge.
Achso, hat sie Löfgren?
Sie hat Löfgren.
Wir lieben ja die seltenen Sachen.
Ja, also ich habe gelernt, bis ungefähr 15% der Sarkoidose-Patienten manifestieren mit dem Löfgren.
Weil das muss man ja sagen, dass die Gelenkbeschwerden deutlich vorausgehen vor der pulmonalen Symptomatik. Also das hat mich jetzt ja erstmal ins Wanken gebracht.
Das kann ich verstehen, das hätte mich auch ins Wanken gebracht.
Ich dachte eigentlich, ich hätte ein klares Bild vor Augen, was das sein könnte. Dass dann die Entzündungszeichen negativ waren, hat war ja erstmal ein Rückschlag. Ne? Mhm. Da musste ich mich neu sortieren. Dann kam ja zum Glück einmal die pulmonale Symptomatik dazu. Das Erythema nodosum, das ist natürlich, muss man sagen, ist wirklich ein starker Hinweis. Ne?
Genau, also ich habe nochmal geguckt, wir sprechen ja ein bisschen über Mustererkennung hier, in diesem Fall, wenn es um eine klinische Diagnose geht. Eigentlich ist das Muster fürs Löfgren Fieber, davon hat sie mir nichts erzählt, die hiläre Adenopathie und ein Erythema nodosum oder eine bilaterale Fußgelenksarthralgie.
Nein.
Ja.
Und die hatte sie.
Und da muss man sagen, sie hat drei davon, hat sie. Ne? Sie hat eine hiläre Adenopathie, sie hat das Erythema nodosum und die Sprunggelenksschmerzen. Ja. So, und das hat dazu, glaube ich, dazu geführt, dass sie gesagt haben, das ist ein Löfgren-Syndrom.
Ja. Du hast mich zu einer Erkrankung geführt, die ich am Anfang nicht in meiner Differentialdiagnose hatte. Nee, und das ist ja spannend, nicht? Ich hatte das nochmal ein klares Bild, wie ich mir meine Gelenkbeschwerden einteile. Nee, und das war in der initialen Differentialdiagnose war das nicht drin. Nicht, sondern erst der weitere Weg und die weiteren Symptome, die dazugekommen sind, haben es mir möglich gemacht. Und ich habe auch bis zum Ende nicht an Löfgren gedacht, sondern erst sozusagen, als du gesagt hast, das hat ja einen bestimmten Namen. Mhm. Ja, stimmt, da fiel mir ein, es ist ja keine normale Sarkoidose, sondern es ist eine bestimmte Form der Sarkoidose.
Ja, ich habe es natürlich auch leichter, ne, weil das hier. Dann habe ich noch gelernt, nochmal beim Nachlesen, ungefähr die Hälfte der Fälle von Sarkoidose kommen als Zufallsbefund bei einer Routine-Thorax-Untersuchung dabei raus.
Also die sind
gar nicht symptomatisch.
Ja.
Und was weiß ich, kriegen eine Operation oder irgendwas, was, also früher, ich weiß gar nicht mehr, ob das heutzutage noch so ist, bei uns gab es ja immer noch den Begrüßungsthorax im Krankenhaus. Das heißt, jeder Patient hat einen Thorax in zwei Ebenen bekommen. Eine Hälfte der Fälle sind das Zufallsbefunde und die Patienten sind gar nicht symptomatisch oder zumindest nicht dolle oder spezifisch symptomatisch.
Hast du was gefunden ich habe Sarkoidose abgespeichert als Erkrankung junger Männer. Also so, sag mal, in den 20ern bis 30ern. Mhm. Hast du was gefunden zur Geschlechtsverteilung?
Ja, das hat sich sehr verändert. Also die Idee, dass das eine Krankheit junger Menschen sei, das hatte ich auch abgespeichert. Ich wusste nicht, dass es mehr Männer waren als Frauen. Das war früher offensichtlich so. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also viele Patienten manifestieren deutlich später. Und das ist eine Krankheit bis in die fünfte Lebensdekade hinein. Existiert das ganz normal. Also diese Idee, dass es junge Leute sind, ist offensichtlich nicht mehr so.
Hat das UKE sie dann behandelt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen ums Drumherum und kommen noch mal wieder zurück auf die Leberwerte. Also warum hat damit war sie ja zwischendurch mal aufgefallen, dass sie erhöhte Leberwerte hatte bei der betriebsmedizinischen Untersuchung. Hast du eine Idee, was ist die Therapie von der Sarkoidose, auch von der akuten Sarkoidose?
Cortison.
Ja, das versuchen die, wenn möglich, also die versuchen eigentlich wenig Cortison zu geben, habe ich gelernt. Ich hätte auch gedacht Cortison. Die machen das gerne mit NSAR, und möglichst wenig Medikament.
Nur mit Ibuprofen und Konsorten?
Ja, also sie sagen überall, dass seine, liest man auch aus dem Brief aus der Klinik raus, das ist eigentlich eine Krankheit mit einem unglaublich guten Spontanverlauf. Also die ist jetzt sehr stark betroffen, sie hat sehr starke Beschwerden. Da ist das Spiel sicherlich noch mal ein bisschen anders. Aber an sich ist das eine Krankheit, ich glaube 60-80% haben spontane Remission ohne Therapie.
Okay. Mhm.
So dass man ja fairerweise sagen muss, man weiß nicht so richtig, wo die Krankheit herkommt. Und man weiß auch nicht so richtig, warum sie wieder verschwindet. Das ist ja ein bisschen eine mysteriöse Krankheit, finde ich jetzt. Das ist mir noch mal sehr klar geworden. Man stellt aber fest bei ihr dann im Verlauf, dass, also als sie da im Krankenhaus kam mit relativ viel Beschwerden nochmal, man wollte eigentlich ihr keine Steroide geben und hat ihr erstmal nochmal wieder NSAR oder ich glaube sogar ein Coxib gegeben und sind die Leberwerte wieder hochgegangen. Sodass sie offensichtlich, die Leberwerte scheinen bei ihr nicht ausdrückt, auch das gäbe, es gäbe Granulome in der Leber, ja. Es gäbe auch die Möglichkeit von einer hepatischen Granulomatose.
Und einer renalen, also das muss an dieser Stelle ausdrücklich gesagt werden. Ich als Nephrologe, ich habe ein paar Fälle mit renaler Sarkoidose in meinem Leben gesehen.
Diabetes macht es übrigens nicht, nur damit das nochmal zu vervollständigen. Nein, also das war natürlich die Frage, kann das sein, dass sie dass es sozusagen eine Leberbeteiligung ist? Ja. Das war es aber offensichtlich nicht, nachdem man dann die NSAR weggelassen hat, sind die Leberwerte runtergegangen.
Ah, okay.
Sie hatte dann aber auch so deutlich Beschwerden, dass man ihr dann eine niedrige Dosis Steroide gegeben hat.
Wie niedrig ist niedrig? Reichen 10?
Es reichen 10. Ich glaube, sie haben mit 15, glaube ich, angefangen. Mhm. Ich habe mit ihr diese Woche telefoniert. Sie ist jetzt bei, ich glaube, 5 oder 7,5. Also sie haben sozusagen, man hat das Stück für Stück schon reduzieren können. Die Werte haben sich alle normalisiert. Also das, was im Blut auffällig war, die Leberwerte, das ist alles wieder gut. Die zwischendurch wohl auch mal ein bisschen erhöhten Infektwerte, habe ich jetzt in der Akte gar nicht so sehr gefunden, sind auch normal. Also sie hat, und ihr geht es wieder gut. Sie hat, sie ist so wieder komplett im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine gekommen, dass sie jetzt wieder arbeiten kann. Sie war lange Zeit krankgeschrieben und arbeitet jetzt wieder.
Nach welcher Zeit Therapie?
Sie war Mitte April für eine Woche im Krankenhaus. Und jetzt haben wir, ich glaube, dass sie so seit Anfang Juni wieder arbeitet.
Okay, das heißt, sie ist innerhalb von, sagen wir mal, so 4 bis 6 Wochen, hat sie sich so erholt, dass sie wieder arbeitsfähig war.
Ja, genau. Mhm.
Sie arbeitet ja im medizinischen Umfeld und da war niemand, der sich ihrer angenommen hat und gesagt hat, irgendwie geht's ihnen doch nicht gut oder den sie auch gefragt hätte.
Ich glaube, das medizinische Umfeld kam dann ins Spiel, als es zum Beispiel auch nach der Entlassung aus dem UKE darum ging, zu sagen, ich brauche hier mal einen kurzfristigen Termin, jetzt weil ich brauche eine rheumatologische Anbindung.
Ja.
Da gibt es an dem Krankenhaus gibt's eine rheumatologische Abteilung Ambulanz. Und dann auch eine Ambulanz.
Ja.
Da ist sie dann sozusagen rasch untergekommen. Da hat das geholfen. Also ich weiß auch nicht, ob sie sich jetzt mit ihren Beschwerden jetzt da jemandem so anvertraut hat, dass der gesagt hat, Mensch, bei dir stimmt ja irgendwas nicht.
Okay.
Diese komischen Gelenkbeschwerden bei dir, warst jetzt schon mehrfach, was ist denn da los? Ich glaube, dazu ist es gar nicht gekommen.
Weil der Freund war doch letztendlich derjenige, der sie gezwungen hat, dann...
Der hat sie eingepackt. Der hat gesagt, das ertrage ich nicht. Dir geht es so schlecht, es muss jetzt mal was passieren. Wäre nicht mal eine Notaufnahme etwas Sinnvolles?
Das war doch sehr adäquat.
Absolut. Ne? Ja, ich finde auch, das ist der Held dieser Geschichte.
Wie bist du an die Geschichte gekommen?
Na, ich kenne die junge Dame privat sehr gut.
Okay. Und sie hat es dir erzählt, als sozusagen im Prinzip schon alles gelaufen war? Also als die Diagnose schon stand?
Genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, wer das ist, weil dann ist sie sozusagen geoutet.
Ja.
Das möchte ich nicht tun, aber wir schreiben gelegentlich uns Nachrichten über WhatsApp und ich morste sie irgendwann an und schickte ihr, ich bin gerade da und schickte ein Foto, das machen wir gelegentlich miteinander. Und dann schrieb sie mir zurück, ich bin gerade im UKE und habe ein Löfgren-Syndrom.
Okay.
Ich werde hier gerade behandelt. Und dann entwickelte sich daraus ein Chatverlauf. Ja. Und dann hat sie mir, dann haben wir uns getroffen und noch lange telefoniert. Und da habe ich gesagt, das ist eine total spannende Geschichte, was dir da passiert ist. Darüber muss ich hier im Podcast mit Ingo reden. Und da hat sie gesagt, freut sie sich sehr, dass wir das tun.
Ja, und passt ja total toll in unsere Fallserie, muss man sagen. Also ist ja wieder ein sehr spannender Fall, an dem wir, sagen wir mal, hart gearbeitet haben. Ist ja nicht so, dass uns die Diagnose in den Schoß gefallen wäre.
Absolut nicht. Ich würde zum Abschluss, zum Ende hin, würde ich gerne nochmal den Titel des Vortrags aus der Kiste ziehen. Ich weiß nicht, ob du den noch erinnerst. Der Titel des Vortrags von dem Kollegen aus Boston, der Rheumatologe.
Ja.
Der Titel war Pattern is Paramount.
Ah.
Das war der Titel seines Vortrags. Also, es ging ihm um die Muster des Gelenkbefalls. Darauf hat er sehr abgehoben, sind das Entscheidende. Und ich wollte vielleicht nochmal, vielleicht können wir zum Abschluss nochmal so von so, Wir haben jetzt hier einen Fall gesehen oder eine Geschichte gehabt mit einer Patientin, die mehrere große Gelenke symmetrisch und fortlaufend hatten. Aber vielleicht können wir nochmal so 2, 3 andere Muster, die typisch sind für bestimmte Erkrankungen, nochmal zur Erweiterung dieses Musters nochmal bringen.
Also die häufigste rheumatische Erkrankung ist ja rheumatoide Arthritis. Und da sind eben typischerweise die kleinen Gelenke befallen. Also zum Beispiel die kleinen Fingergelenke sind sehr häufig dann mit langen Verläufen mit einer Ulnardeviation. Das wäre für die rheumatoide Arthritis typisch. Bei den Kollagenosen, also zum Beispiel Lupus erythematodes, sind es eben auch häufig die größeren Gelenke. Also sowas wie Knie, Hüfte, Ellbogen, Handgelenk wäre dort das typische Muster. Worüber wir jetzt ja gar nicht gesprochen haben, ist, wir sprechen ja jetzt über Polyarthritiden. Wir haben jetzt nicht über Monarthritiden gesprochen. Also wenn nur ein Gelenk akut entzündet ist. Da ist ja die klassische Erkrankung Gicht.
Genau, akute rezidivierende Monarthritis wäre das Muster dazu.
Also im Großzehengrundgelenk, plötzlich schwerste Entzündung, starke Schmerzen. Aber auch zum Beispiel eine infektiöse Monarthritis befällt häufig nur ein Gelenk. Also durch häufig ausgelöste Staph aureus oder Staph epi, eine eitrige Gelenkentzündung, häufig nur ein Gelenk, häufig auch die großen. Also zum Beispiel sowas wie ein Knie. Das wären so, sagen wir, typische Muster.
Genau, und das fand ich sehr beeindruckend an dem Vortrag und auch finde ich jetzt an der Geschichte von der jungen Frau, dass die Erkennung dieses Musters und die Überlegung, zu welcher Erkrankung passt denn der Muster des Gelenkbefalls, viel weiter hilft, als irgendwie 2 Liter Blut abzunehmen. Na klar, wir brauchen ein paar Werte, aber eigentlich könnte man im ersten Schritt mal gucken zur Frage, auch welche Werte brauchen wir, wie ist denn der Befall? Also was ist denn das für ein Muster von Gelenkbeschwerden?
Ich meine, das macht natürlich den Spezialisten aus, dass der sich mit dem Muster extrem gut auskennt und das schon häufig gesehen hat. Da ist der Hausarzt wahrscheinlich überfordert. Also vielleicht noch rheumatoide Arthritis, okay, nicht? Oder Monarthritis wie Gicht. Das erkennt wahrscheinlich auch ein Hausarzt, nicht? Aber speziellere Muster, glaube ich, schwierig.
Was ich immer schwierig finde, ist, dass die Patienten ja ganz häufig, die kommen, ich habe jetzt ja Rheuma, Herr Doktor. Damit meinen die ja in aller Regel nur, ich habe Gelenkbeschwerden.
Ja.
Und also ich habe halt das, ich glaube, habe ich auch aus dem Vortrag gelernt, die strikte Trennung zwischen Arthralgie und Arthritis. Also dass Arthralgie, dass ein Gelenkschmerz nicht gleichbedeutend ist mit einer Gelenkentzündung und man das hart trennen muss und das einfach wirklich angucken muss. Deswegen war deine Frage ganz am Anfang ja auch, wie sieht denn das aus? Ist das gerötet und überwärmt? Das war es nicht. Sie hatte Arthralgien, aber keine Arthritis. Es war keine Gelenkentzündung.
Okay, also das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass in meinem Kopf sozusagen ich und diese entzündlichen und von diesen nicht entzündlichen Gelenkerkrankungen trenne. Wobei ich auch finde, dass die unter den nicht entzündlichen total spannende drunter sind, nicht? Also das ist ja so ein Sammelbecken für alles Mögliche, nicht? Also Arthrose, aber eben auch Fibromyalgie sitzt da mit drin, nicht? Endokrinologische Erkrankungen, was wir schon gesagt haben, Hypothyreose, Morbus Addison, Hyperpara, nicht? Aber auch sowas wie Hämochromatose ist eine Erkrankung, die Gelenkschmerzen macht ohne Entzündung. Und das manchmal schwieriger, die Differentialdiagnose, als bei den Entzündlichen, weil wir für die Entzündlichen ja häufig Marker haben.
Ja, genau. Ja, Ingo, vielen Dank. Das war wieder ein spannendes Gespräch über diese Patientin. Ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Da sitze ich ja wieder sozusagen auf dem anderen Stuhl und werde von dir herausgefordert. Und wir hoffen, dass es euch auch interessiert hat und dass ihr Spaß daran hattet, uns dabei zuzuhören.
Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme und hoffe, dass alle da draußen Spaß haben an unseren Fallbeschreibungen.
Genau. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Würden uns sehr drüber freuen.
Ihr findet uns auf den gängigen Plattformen bei Spotify und Apple und anderswo. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.